So tasty. Give me more.
So tasty.
Tasty. Magst du eigentlich irgendwas nicht?
Ich esse fast alles. Pilze mag ich nicht so gerne.
Ich hasse Bananen. Also meine Mama sagt, ich habe die schon mit zwei ausgespuckt. Und wenn heute jemand am Tisch eine Banane neben mir anfängt zu essen, muss ich aufstehen und gehen.
Ich esse wenig Fleisch. Ich habe noch nie Schweinefleisch gegessen. Sonst esse ich tatsächlich fast alles.
Ich bin Susanne.
Und ich bin Miriam.
Wir sind beide vom Diaspora-Salon Hamburg und wir laden uns für jede Folge noch andere Leute ein, die mit uns Bock haben, über Essen zu quatschen. Herzlich willkommen bei der ersten Folge von So Tasty, dem neuen Podcast des Diaspora-Salons Hamburg mit mir, Susanne, und meiner Co-Hostin
Miriam. Hi.
Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Das ist heute die erste Folge So Tasty. Das heißt natürlich, wir sprechen hier über Essen, über leckeres Essen, aber auch über ganz viele Sachen, die mit Essen zu tun haben. Und das immer mit anderen Leuten, die Lust haben, mit uns darüber zu quatschen. Und heute haben wir zwei Leute hier, und zwar einmal Payam und Ahmad. Die sind beide bei uns auch in der Gruppe vom Diaspora-Salon und sind die Gäste heute in unserer ersten Folge. Hallo ihr zwei, schön, dass ihr da seid.
Hallo Susanne, hallo Miriam,
hallo
Payam.
Vielen Dank für die Einladung.
Dankeschön.
Uns ist ja auch immer wichtig, dass es allen gut geht, mit denen wir hier sprechen. Deswegen bin ich erstmal die besorgte Mutti. Habt ihr heute schon gegessen?
Ich muss sagen, ein Stück Kokoskuchen habe ich so gefrühstückt, ja.
Ich habe draußen ein Stück Croissant gegessen und heute zu Hause habe ich noch was gegessen. Ein bisschen Kartoffeln mit Tomaten, die gebraten wurden.
Das hört sich gut an.
Oh, lecker.
Ja.
Voll. Das ist natürlich eine mega große Frage, aber ich würde von euch gerne wissen, was bedeutet Essen für euch?
Ja, ich glaube, Essen bedeutet für mich ganz viel. Also in meiner Kindheit wurde viel frisch gekocht. Also ich bin auf einem Dorf aufgewachsen bei Hamburg und da gab es eben auch viele Bauern und Bäuerin und entsprechend viel frisches Gemüse. Und das war meinen Eltern auch immer wichtig. Und ich bin dann auch irgendwann Koch geworden und habe eine Ausbildung zum Koch gemacht und hatte dann auch ein paar Jahre beruflich damit zu tun. Ja, und so iranisches Essen bedeutet mir auch nochmal ganz viel auf eine ganz andere Art, weil ein Teil meiner Familie aus dem Iran kommt.
Das sind jetzt schon voll viele Sachen, die du eben gesagt hast, genau, so Essen als irgendwie Beruf, aber auch Essen als Kindheitserinnerung oder Essen als was, womit man viel verbindet. Und Ahmad, was ist das Erste, woran du denkst, wenn du sagen müsstest, was bedeutet Essen für dich?
Also Essen für mich bedeutet viel. Also ich wollte ein bisschen, wie das am Anfang bei mir war, ich habe in meinem Heimat gar nicht gekocht. Das war von meiner Mutter gar nicht erlaubt. Ich habe damit vor vielleicht 5 Jahren angefangen. Im Ausland. Dann habe ich das gelernt, also selbst Rezepte recherchiert und so. Und was das für mich bedeutet, bedeutet, ich kann das mit Integration verbinden, weil das hat die Beziehung mit den anderen leichter gemacht hat. Bedeutet für mich aber auch Liebe, bedeutet viel eigentlich. Also nicht so einfach, dass wir das essen, meinte ich.
Was bedeutet das so für euch?
Ich glaube, das ändert sich auch immer total. Im Moment so Corona-mäßig ganz klassisch koche ich total viel und habe da richtig Spaß dran, mal etwas zu machen, was nicht vom Bildschirm ist. Aber ich hatte auch schon Phasen, wo es mir nicht so gut ging, wo Essen auch so irgendwie voll die Bürde war, dann noch so zu kochen und einzukaufen und abzuwaschen und dann soll es noch gesund sein und das war dann irgendwie mega anstrengend und irgendwie eher so eine Aufgabe, die man noch erledigen muss. Aber eigentlich ist Essen, also gutes Essen und Essen, mit dem man irgendwie so Familie verbindet, natürlich total schön oder Freundschaften, die dann auch so über Essen entstehen und über gemeinsames Kochen, ja, irgendwie voll was Besonderes.
Genau, also Familie, das war für mich im Suja meinem Land auch so. Zum Beispiel, wir haben immer am Freitag alle zusammen auf Arabisch so Ful und Falafel, immer, das war wie eine Pflicht. Und das war richtig schön. Also verbindet die Familie krass, finde ich auch, oder?
Total, finde ich auch. Es verbindet irgendwie Familie total. Es verbindet auch Freundinnen total. Also ich merke das tatsächlich auch jetzt so in Corona-Zeiten irgendwie, wie krass mir das fehlt, mit vielen Leuten zusammen zu essen oder zu kochen oder auch essen zu gehen. Genau, was ich auch voll verstehen kann, Miriam, was du gerade meintest, ist halt auch voll die Bürde sein kann, ne? Also was ich irgendwie die letzten Wochen voll gemerkt habe, wenn man halt zu Hause arbeitet und dann hat man irgendwie so eine Mittagspause, ist auch so voll die Challenges zu schaffen, sich überhaupt irgendwie ein Mittagessen zu machen und auch so zu überlegen, ja, was sind irgendwie Sachen, die voll schnell gehen, so Tiefkühlspinat und Reis kann man voll gut im Homeoffice Mittagessen. Genau, und sonst würde ich aber auch sagen, also Essen ist halt so krass emotional, oder? Also an so Tagen, wo es mir irgendwie nicht gut geht, weiß ich, wenn ich irgendwie abends mich aufraff und mir was koche, was ich total gerne esse, oder wenn sogar jemand anderes für mich kocht, das ist so das Schönste, was dann irgendwie passieren kann, was irgendwie voll helfen kann, dass es einem besser geht.
Ich finde es irgendwie total spannend. Ich habe da auch irgendwie ein ambivalentes Verhältnis zu, weil ich total gerne für andere koche, aber eigentlich gar nicht so gerne für mich selber. Und wenn es mir schlecht geht, ich eigentlich wenig esse, aber sehr gerne koche und backe, weil mich das irgendwie ablenkt und beruhigt und runterholt. So. Ja, aber da geht es dann eher so um die Tätigkeit als um das Essen selber.
Ja.
Aber bist du dann auch so, dass, also wenn du nur für dich selber kochst, dann kochst du auch irgendwie nur was so ganz schnell geht und gibst dir da nicht so Mühe, dass es dir selber auch gut schmeckt?
Ja, also ich gebe mir schon Mühe, dass es mir schmeckt. So. Aber ich würde mich jetzt für mich selber selten über eine halbe, dreiviertel Stunde an den Herd stellen. Für andere, aber für gerne.
Ja, bei mir ist auch so ungefähr so, aber wenn ich zum Beispiel was wichtig habe, zum Beispiel eine Prüfung schreiben möchte, dann koche ich was richtig lecker vor mich selbst, dann habe ich bessere Laune, dann kann ich auch besser lernen. Aber ich merke, wenn ich vor den anderen koche, das macht mir so Freude sozusagen. Also zum Beispiel, seitdem ich vor Diaspora-Salon gekocht habe, wenn wir Veranstaltungen haben und so, wenn ich fertig bin und sehe, wie die Menschen glücklich sind und sie genießen das Essen, das macht mich richtig Freude. Also ich erinnere mich einmal, dann Payam hat mir gesagt, das war sehr, sehr lecker. Ich bin auch ein Koch und ich kann dir sagen, dass es sehr lecker ist.
Ja, ich kenne das so aus meiner eigenen Erfahrung noch, dass es irgendwie das so Lob von Gästen ist halt irgendwie schön, aber Lob von Leuten, die irgendwie gefühlt Ahnung haben, das hört sich jetzt so gemein an, ne? Aber irgendwie, dass das auch nochmal eine ganz andere Bedeutung hat für mich, so, ja. Aber also ich schwärme nach wie vor von deinem Essen.
Könnt ihr euch erinnern, was es damals gab?
Lecker.
Ja, ich habe damals Kibbe, heißt so auf Arabisch, heißt Kibbe, gemacht. Sie ist mega berühmt im Aleppo, mein Stadt. Vielleicht am Ende sage ich das Rezept richtig.
Also ich erinnere mich auf jeden Fall daran, dass es voll der Hit war und dass auch eigentlich komplett leer war, obwohl wir richtig viel gekocht hatten.
Ja, das war leer.
Ist irgendwie voll gemein, wenn wir die ganze Zeit über Essen reden, kriegt man mega Hunger. Eigentlich sollten wir so uns selber und allen, die zuhören, so Essen liefern.
Ja, bitte.
Was ich gerade gedacht habe, ich finde es voll spannend, dass ihr sagt, dass für euch das irgendwie so mehr Wert hat, auch wenn so Experten sagen, das ist irgendwie, das war richtig gut, weil ich glaube, bei mir ist es genau andersrum. Also ich glaube, ich habe das Gefühl, bei ganz vielen anderen Sachen in meinem Leben versuche ich das so richtig zu machen, irgendwie bei meiner Arbeit oder früher in der Uni, und da gibt es so klare Regeln für. Und ich habe das Gefühl, so Essen, ne? Also natürlich gibt es irgendwie so bestimmt irgendwelche Regeln, die ich halt dann, weil ich einfach so Hobbyköchin, Homeköchin, keine Ahnung bin, nicht unbedingt kenne und solche Maßstäbe, dass ich es halt voll schön finde, dass eigentlich der Maßstab dafür eigentlich ist, ob es mir schmeckt und den Leuten schmeckt, für die ich koche. Und das finde ich, glaube ich, auch so mega schön daran, wenn man dann halt irgendwie den Leuten zuschauen kann, für die man gekocht hat, und die spachteln sich irgendwie glücklich das Essen rein. Dann ist mir das auch egal, ob das auf irgendeiner offiziellen Skala jetzt irgendwie gut war oder nicht, sondern das ist einfach so mega die schöne Bestätigung oder mega schön, einfach jemand anderem so damit eine Freude zu machen.
Voll. Also ich meinte auch gar nicht damit, dass so ExpertInnen-Status an so einer Ausbildung als Koch oder als Köchin irgendwie festgemacht werden kann. In der Gastro gibt es auf jeden Fall so den Spruch, dass Kinder dir die Wahrheit sagen. Und wenn es dann halt nicht schmeckt, das spiegeln dir Kinder sehr, sehr deutlich. So. Und ich muss sagen, ein Kompliment, über das ich mich sehr, sehr gefreut habe, war, als ich sag jetzt mal Stammtisch von so älteren Damen, so 75 aufwärts, bei uns im Restaurant war und gegessen haben, und dann wurde explizit das Kartoffelpüree gelobt. Und ich finde, wenn dann irgendwie sowas Beiläufiges, vermeintlich Normales wie das Kartoffelpüree irgendwie heraussticht, da war ich sehr stolz. Eben, und dann sind die ExpertInnen eben so die alten Damen, und ich vermute, die könnten uns allen eh auch nochmal ganz, ganz viel beibringen, was sowas angeht.
Mega. Ich finde eigentlich, so Beilagen darf man überhaupt nicht unterbewerten. Also zum Beispiel Reis kochen ist doch übelst die Kunst, oder?
Eine große Diskussion, glaube ich. Da kommen wir sehr ins Politische.
Also Reis muss man waschen.
Ja.
Auf jeden Fall waschen.
Also ich wasche das manchmal nicht.
Was?
Obwohl ich muss auch sagen, das kommt bei mir ein bisschen drauf an, was ich für Reis koche. Also wenn ich jetzt einfach bloß so schnell einen Reis koche, dann wasche ich den ehrlich gesagt auch nicht immer. Aber wenn ich halt wirklich einen Reis, vernünftigen, schmackhaften Reis kochen möchte, so, dann wasche ich den schon auch.
Also ich habe gemerkt, ich habe das früher nie gemacht, und meine Mutter hat mir immer gesagt, man muss das machen. Und dann habe ich es irgendwann gemacht, und seitdem mache ich es immer, weil es einfach echt einen krassen Unterschied macht.
Ja, aber kommt drauf an, auch welcher Reis. Also welcher Reis, wenn man das nicht wäscht, dann klebt. Und welcher Reis ist in Ordnung, wenn man das nicht macht. Keine Ahnung, ja. Krass, es gibt so viele verschiedene Arten vom Reis.
Aber ich glaube, es ist auch einfach nochmal sehr verschieden in den Waren, die wir bekommen hier, ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel in so einen iranischen oder türkischen Supermarkt gehe und mir da so einen 25 Kilo Sack Reis kaufe, dann habe ich ja auch noch die Möglichkeit, den zu waschen. Aber wenn ich mir so Uncle Ben's Reis im Beutel kaufen würde, irgendwie, dann ist da auch gar nichts mehr bei, was ich waschen muss. Das ist ja alles so weggeschwefelt und durchdesinfiziert. Was soll ich denn da noch waschen?
Ich habe auch Reiswaschen tatsächlich erst in der Uni gelernt, weil in meiner Familie wird überhaupt gar nicht viel Reis gekocht. Also weder meine Mutter noch mein Vater, der aus Marokko kommt. Also in Marokko gibt es auch richtig wenig Reis. Also von daher, so richtig Reis kochen habe ich auch erst gelernt, als mir andere das erzählt haben, wie es wirklich geht. Und seitdem esse ich es auch sehr viel lieber.
Und was habt ihr viel gegessen, wenn es keinen Reis gab, so als Beilage oder als Hauptbestandbeilage? Keine Ahnung.
Also ich glaube, es ist auch ein Unterschied, hier zu Hause in Deutschland, dann gab es halt irgendwie auch voll viel Nudeln und Kartoffeln und auch viel deutsches Essen einfach. Und sonst gibt's halt in Marokko wird eigentlich alles mit Brot gegessen. Also genau, deswegen kenne ich das auch gut, dass man halt immer so einen Topf fertig macht, eine Tagine oder ähnliches mit Fleisch und Gemüse und dann das einfach mit Brot isst.
Das finde ich auch voll spannend, was du gerade gesagt hast. Das passt ja auch zu dem Payam, was du so ein bisschen am Anfang meintest, dass du einerseits so mit dem deutschen Essen auf dem Dorf irgendwie aufgewachsen bist, aber halt auch so voll die Verbindung zu iranischem Essen hast. Und ich glaube, das ist halt bei mir auch so ähnlich. Also ich fühle mich irgendwie bei Käsespätzle mega krass zu Hause, aber halt auch bei Rodme Sabzi oder so. Also ich glaube, das ist halt auch voll spannend, wie man dann auch selber irgendwie so ganz unterschiedliche Küchen mischt, ne? Und sogar auch, wie wir dann, ja wahrscheinlich doch, ja teilweise auch, wie wir halt auch zu Hause einfach ganz unterschiedliche Küchen kochen. Ich glaube, das ist ja sowieso so auch in dem, was zum Beispiel, wir wohnen alle in Hamburg, das ist irgendwie eine riesige Stadt, in der man morgens aufstehen kann und beschließen kann, heute möchte ich marokkanisch frühstücken und afghanisch zu Abend essen und übermorgen gibt es zum Mittagessen äthiopisch oder so und das können wir alles hier einfach kaufen, aber dass wir halt auch zu Hause, glaube ich, voll die unterschiedlichen Küchen mischen, weil wir mit so unterschiedlichen Küchen auch teilweise zumindest bei mir aufgewachsen sind.
Das ist genial.
Ja, voll. Also ich glaube, ich habe auch gar nicht so einen wirklich starken Bezug zu iranischem Essen, weil ich auch nur wenige kenne und wenige selber kochen kann, weil ich halt auch nie da war und irgendwie so mein einziger wirklicher Bezug, so mein Vater zum Iran ist, weil ich oder andere Verwandte von mir kamen erst viel, viel später nach Deutschland. Deswegen habe ich gar nicht so einen krassen Bezug zu der Küche, sondern verbinde damit eher viel und habe da, glaube ich, eher so identitätsstiftende Momente als einen wirklichen Bezug dazu und eigentlich viel, viel mehr Bezüge zu so europäischer, oder kann man so nicht sagen, aber zu so Kolonialküche vielleicht, um auch diesen politischen Aspekt dann nochmal mit reinzubringen, so, ne? Und ja, in dem, was so in Deutschland und Europa irgendwie als Küche vermittelt wird.
Kannst du es vielleicht einmal erklären, was meinst du noch ausführlicher mit Kolonialküche?
Also, ja, das Ding ist, dass in Europa eigentlich gar keine einheitliche Esskultur bestand oder so Restaurantkultur bestand, sondern das eigentlich immer sehr familiär war. Und das war in anderen Kulturkreisen anders. So, und durch den Kolonialismus und auch gerade so diese Suche nach Gewürzen und welche Ausbeutung dann auch damit einherging, hat sich eigentlich erst die europäische Küche entwickelt. Also das, was so als europäische Küche bekannt ist, ist umstritten, ob es aus der französischen kommt oder aus der spanischen. Aber das sind halt beides Kolonialmächte gewesen. Und um 1800 ungefähr hat sich so die moderne Küche erst entwickelt. Also und das auch eben am französischen Königshofe. So, da Escoffier, das war einer der Köche da an diesem Hof, der gilt so als Gründer der Küche. Und da war aber eben auch gerade die Hochzeit des Kolonialismus und das kann man eben so nicht voneinander trennen. Deswegen ist die europäische Küche immer gleichzeitig auch eine koloniale Küche und hat eigentlich keine wirklich eigene Geschichte, kann man so auch nicht sagen. Aber ja, hat immer auch Bezüge zu Kolonialem.
Boah, ich finde das auch mega spannend. Also es fängt ja schon bei den Zutaten an. So. Also was ist die deutscheste Zutat ever?
Ja, die Kartoffel natürlich. Ja,
genau, natürlich die Kartoffel. Und die Kartoffel kam halt überhaupt erst nach Europa, nachdem Südamerika kolonialisiert wurde. Das ist halt eigentlich eine Pflanze aus Südamerika.
Und also ne, und auch bei so Verfahren der Herstellung, also das Einlegen und solche Sachen, das sind Herstellungsarten, die ja schon überall auf der Welt irgendwie verbreitet waren, um irgendwie Nahrung haltbar zu machen und so. Aber da sind auch nochmal ganz große Einflüsse während der Zeit nach Europa gekommen, in der Art der Verarbeitung auch einfach, ne? Und wenn man sich jetzt so zum Beispiel die Regionalküche aus Deutschland anguckt, die sogenannte Hamburger Aalsuppe, das kommt gar nicht von Aalen, so, also von dem Fisch, sondern weil da Aales reinkommt. Und da sind eine der Hauptgewürze, sind Anis und Zimt. Und das kennt man ja vor allem aus den vielen Marschlanden, die großen Zimtbäume, die da am Wegesrand stehen. So, ne? eben, und da wird dann auch nochmal irgendwie deutlich, wie stark der Bezug von Hamburg als Hafenstadt, als Anlaufstelle, wo sowohl Leute in die Kolonien irgendwie verschickt wurden, als auch dann Menschen, die aus den Kolonien verschleppt wurden, kamen dann eben in Hamburg an, aber eben auch ganz viele Waren.
Krass, ich habe noch nie von dieser Suppe gehört. Hast du die auch schon gegessen?
Ich habe die auch schon gekocht, ja. Ja.
Aber bevor wir jetzt noch weiter quatschen über Aalsuppe, du hast uns noch was ganz anderes mitgebracht. Und jetzt ist nämlich der feierliche Moment für unsere allererste Zwischenrubrik.
So tasty!
Fantastisch!
So lecker.
Ich habe das Gericht Kuf de Sabzi mitgebracht, aber ich habe dafür leider kein wirkliches Rezept, weil ich eigentlich gar nicht nach Rezepten koche. Genau, Kuf de Sabzi ist ein iranisches Gericht. Das sind so relativ große Hackbällchen mit ganz viel Petersilie und geschälten, halbierten Kichererbsen und Reis. Und daraus werden dann so ganz große Hackbällchen geformt, sogenannte Kufte. Und die werden dann in einer Tomatensoße gegart, ungefähr so für 2,5 Stunden. Und da kommt dann, also da in der Tomatensauce ist ganz viel Zimt und ganz zum Schluss kommt der frische Zitronensaft rein. Und das ist, glaube ich, so das erste Gericht oder iranisches Gericht oder generell auch als ein so ein Gericht aus meiner Kindheit, an das ich mich erinnern kann. Also sonst habe ich gar nicht so... kann ich gar nicht sagen, okay, was habe ich so in meiner Kindheit so viel gegessen, aber das ist so ein Schlüsselmoment, da kann ich mich immer dran erinnern, weil das meine Mutter auch viel für uns gekocht hat, wenn wir erkältet waren, zum Beispiel, weil das natürlich so mit dem frischen Zitronensaft voll abging.
It's so tasty.
Ja, das ist bei mir auf jeden Fall auch so. Habe ich gerade auch nochmal gedacht, dass meine Kindheitserinnerungen einfach auch so krass mit Essen verknüpft sind. Aber ich will doch nochmal kurz anfangen mit dieser Hamburger Fisch-Aalsuppe.
Aber das ist auch was eigentlich gar nicht mehr so gekocht wird. So regionale Küche ist eher ausgestorben, aber jetzt ist im Moment so Fusion-Küche im Trend aus verschiedenen Küchen wird sich sowas rausgesucht und dann immer gerne auch doch mit regionalen Bezügen. Also
und dann kommt Schokoladenpommes bei raus.
Genau, und dann kommt Schokoladenpommes heraus oder so.
Hummus hat sie, glaube ich, gesagt, noch schlimmer bei einem Schokoladenhummus.
Schokoladenhummus, oh, wow, das ist wild, okay.
Hast du das probiert, Miriam?
Nee, aber ich habe, als ich in England war, habe ich es im Kühlregal gesehen und ich dachte, das ist nicht euer Ernst.
Ahmad, glaubst du, das schmeckt Hummus mit Schokolade?
Ehrlich, gar nicht. Genau, nee, auf keinen Fall. Also ich mag Sachen, die ein bisschen, also was typisch ist und was, wenn man das ein bisschen entwickelt, zum Beispiel ein Falafel-Sandwich, die hat, die typisch ist, die hat immer diese Tahine und eine so extra Soße ist vom Tahine, aus Tahine und Joghurt und ein bisschen Knoblauch und so. Aber wenn man zum Beispiel dazu Avocado-Soße addiert, finde ich das cool, manchmal so Sachen zu addieren. Aber ja, Avocado und Tahine, ja, passen ein bisschen miteinander. Aber Hummus und Schokolade ist, also Schokolade ist ganz süß, also hat Zucker drin. Ich finde, der passt gar nicht dazu.
Ja, gut, aber so Kombinationen können ja schon auch dann ganz spannend sein. Irgendwie so weiße Schokolade und Blumenkohl. Ja. Voll geil. Aber ja, ist schon, also ich wäre da jetzt auch nicht so drauf gekommen. Ich habe es mal in einem Rezept gesehen und dann auch probiert, weil ich auch dachte, das kann doch nicht sein. Und dann stand da auch irgendwie noch bei, so mit Kaviar. Und dann dachte ich, okay, aber wer versaut denn dafür Kaviar? So, ne? Also gar nicht so vom Geschmack, sondern weil es ja einfach auch Wert hat. Ja, aber war voll geil.
Ja, vielleicht muss man das einfach probieren.
Ich glaube, da ist ja auch der Unterschied, dass man einmal irgendwie Sachen neu entwickelt und kreativ ist und Sachen neu zusammenstellt und auf der anderen Seite teilweise für so etwas, was als ethnisches Essen, also jetzt in ganz dicken Anführungszeichen, bezeichnen wird, einfach keinen Respekt hat und es einfach irgendwie macht und gar nicht so sowas auch wie eine Geschichte damit wertschätzt. Also ich kriege zum Beispiel immer die Krise, wenn irgendwo Couscous angeboten wird und der aber gekocht ist. Und dann denke ich mir so, das schmeckt nicht. Also, oder kann schon schmecken, aber das ist halt, also dämpft den. Ja, das ist einfach falsch. Also dämpft den doch. Tut ein Stück Butter rein. Nehmt euch die 2 Stunden Zeit. Das ist ein Essen, das Zeit braucht. Das ist halt nicht in 5 Minuten heißes Wasser aufgießen, fertig. Aber in jeder Mensa gibt es als vegetarisches Essen dann irgendwie so einen Couscous-Salat, der halt, und das denken die Leute dann, das marokkanisches Essen, dann kriegt die Krise. Aber ja, also ich glaube so, ich finde irgendwie, also so Kreativität in Essen schon cool, aber manchmal merkt man auch einfach, dass Leute gar kein Verständnis für das Essen haben. Und dann kommt meiner Meinung nach Schokoladenhummus bei raus.
Ja, ich glaube, dass Kochen halt eben auch so eine Schnittstelle sein kann zwischen Kunst und Handwerk. So, und dann, weil es ja einerseits ganz viel um Kreativität geht, aber ohne so die Basics und wie das halt handwerklich umgesetzt werden kann, ist es schwierig. Also, ja, ist vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit MusikerInnen.
Ja, also ich finde das auch so im Prinzip, also mein typisches Beispiel Falafel ist immer, zum Beispiel, wenn man was anders macht, Falafel anders macht, er muss das sagen, zum Beispiel, das ist Falafel, aber mit das und dies, und nicht sagen, hier verkaufe ich Falafel, dann denkt man, dass es die typische Falafel ist, dann isst man das und denkt, ja, ist Falafel, das ist Falafel, aber es ist kein Falafel, zum Beispiel, ich meinte ja, Menschen ist verkaufen, da machen Falafel-Sandwich mit Halloumi, Aubergine, also viele verschiedene Arten. Das finde ich auch gut und lecker, aber die sagen das zum Beispiel. Das ist Falafel mit das. Das ist, und es gibt, was typisch Falafel ist. Wenn man das möchte, dann hat man die Sachen nicht gefälscht. Aber wie Miriam gesagt hat, wenn man diese Couscous kocht und das muss man nicht kochen und danach sagen, das ist ja Couscous, so isst man das, das finde ich das auch so nicht in Ordnung. Also dann hat man das Essen ein bisschen gefälscht, was typisch ist, weil Essen eigentlich, ja, Essen ist auch ja, Tradition oder so, vielleicht kann man sagen. Ja.
Voll, und dann ist ja auch voll die Frage, warum man das macht. Ne? Also, Miriam, als du gerade von der Mensa gesprochen hast, hier in Hamburg in der Mensa habe ich das öfter gesehen, da gab es dann irgendwie so plötzlich so ägyptische Falafel und das war auf jeden Fall alles nur kein Falafel, das war einfach irgendwas in Kugelchenform gepresst. Und ich glaube, es war noch viel schlimmer. Also ich glaube, so an einem Tag, als ich da war, gab es irgendwie auch so afrikanische Reispfanne oder so, wo man sich fragt, was zur Hölle soll das sein? Also keine Ahnung, ihr schmeißt hier irgendwie mega viele Länder zusammen. Und dann ist ja voll, also ich glaube, die Mensa will damit ja total ihr Essen aufwerten, oder? Dann kriegt das halt so einen exotischen Stempel und soll sich dann irgendwie besser verkaufen. Und damit kann man dann, gut, wenn es nicht die Mensa ist, dann irgendwie vielleicht noch ein Restaurant oder ein Supermarkt, kann man dann irgendwie noch mehr Geld verdienen. Genau, und respektiert aber halt dabei überhaupt nicht, wie du gesagt hast, so die Tradition oder wie das eigentlich ist, sondern benutzt einfach nur das Label von irgendwelchen anderen Ländern, anderen Kulturen, um sein komisches Cool-Essen aufzuwerten.
Genau, genau.
Und da sieht man ja auch wieder die Verbindung, dass irgendwie früher war so, wurde das Essen dann total geschämt, wenn ich irgendwie Freundinnen da hatte oder so und die haben das dann gar nicht verstanden zu Hause, wenn wir auch zum Beispiel mit den Händen gegessen haben oder beziehungsweise mit der rechten Hand, das ist nämlich nicht mit den Händen, sondern nur mit der rechten Hand. Und heute ist es irgendwie total cool und edgy und das sieht man ja auch in den ganzen Restaurants, die auf einmal aufmachen, die ja, also vielleicht nicht so sehr im Moment in der arabisch-nordafrikanischen Küche, aber ich finde es krass, wie viele vietnamesische Restaurants, koreanische Restaurants inzwischen aufgemacht haben, die dann auch voll oft von einfach weißen Deutschen betrieben werden. Natürlich nicht immer, aber die das dann auch so krass für sich vereinnahmen, diesen Hype.
Das hat in Deutschland ja eigentlich auch nochmal voll so eine historische Dimension, wenn man sich so die Zeit der VertragsarbeiterInnen anschaut, dass nach dem Mauerfall stand für viele vietnamesische VertragsarbeiterInnen halt so die Frage im Raum, was findet jetzt statt, und häufig war die einzige oder waren so die Auswahlmöglichkeiten entweder Abschiebung beziehungsweise Rückkehr. Dafür waren aber eben zu viele verfolgt oder andere, wo viele Leute einen Job dann bekommen haben, war halt eben in der Gastronomie, als wo sie dann eben weiter ausgebeutet wurden. So, weil die Gastro halt auch einfach ein Sektor ist, in dem extrem ausgebeutet wird. Und dass daraus eigentlich erst so dieser vermeintliche Hype um so vietnamesische Küche entstanden ist, ist aus der Ausbeutung von VertragsarbeiterInnen in der DDR entstanden. Und jetzt eignen sich das halt auch irgendwelche weißen Snobs in der Sternschanze an. So, dass ja, gibt dem Ganzen irgendwie nochmal voll so einen bitteren Beigeschmack von dem, was du gesagt hast, Miriam.
Oh ja, das ist halt einfach auch mega die große Frage, ne? Wer verdient dann damit Geld?
Und gleichzeitig finde ich es auch cool, dass es inzwischen mehr Auswahl gibt, so von der Konsumentinnenperspektive. Und genau, also da schon auch eine größere Bereitschaft, glaube ich, ist, auch Sachen zu probieren, die man sonst nicht kennt oder nicht in Deutschland kennengelernt hätte. Das finde ich schon auch cool. Also das, also auch für mich, also ich habe auch das erste Mal in meinem Leben, glaube ich, vietnamesisch gegessen, auch erst vor, also auch als ich bei meinen Eltern ausgezogen bin. Also es ist gar nicht so lange her.
Aber findet ihr das, wenn man so verschiedene Arten von verschiedenen Ländern oder verschiedenen Restaurants sieht, nicht, dass es so ein gutes Zeichen, dass der Integration sehr gut hier läuft oder sowas? Also ich finde das zum Beispiel, manchmal, wenn ich das sehe, zum Beispiel ja vietnamesische Restaurants, arabische, türkische, persische, das chinesische auch. Ja, das heißt, dass die Menschen, die aus Deutschland gekommen sind, das genießen. Auch genießen und die finden den anderen auch gut und das ist zwischen uns alle gut läuft sozusagen. Findet ihr das auch so? Oder nee, man geht einfach hin, wenn ihr das genießen möchtet, und das hat mit Integration gar nichts zu tun. Also wenn ich Integration hier sage, also nicht nur Integration vom Ausländerseite, nee, vom deutschen Seite auch, meinte ich.
Ich glaube, ich bin ein bisschen zwiegespalten, weil das sind auch bestimmte Rollen, in denen wir als People of Color oder als schwarze Menschen irgendwie stattfinden dürfen. Und das sind für schwarze Menschen so sehr Stereotyp in so sportlichen Rollen oder in Filmen oder auf der Bühne. Und für viele andere und da auch für schwarze Menschen ist es halt so die Gastronomie als Dienstleistungsbranche, die ja auch kein hohes gesellschaftliches Ansehen hat. Also, ne, da wird kein Geld, also, ne, Leute bezahlen 7,50 und erwarten einen vollen Teller mit den besten Sachen da drauf. Das ist auch eine sehr deutsche Eigenschaft tatsächlich. Das ist in anderen europäischen Ländern anders. Also, ne, ich bin da zwiegespalten. Ich sehe es einerseits schon, dass das irgendwie total den verbindenden Moment haben kann und voll schön sein kann und zusammenführen. Und andererseits glaube ich, ja, ist so der türkische Dönermann eben auch etwas sehr Spezifisches und eine sehr spezifische Rolle. So. War es verständlich oder bin ich gerade ein bisschen abgedriftet?
Ich glaube, ich habe dich schon verstanden. Ich würde, glaube ich, noch hinzufügen, dass ich habe halt auch voll viel so kellnert, früher, jetzt nicht mehr. Und in vielen Jobs, also nicht in allen, aber war es halt so ganz klar auch, wer in der Küche arbeitet, wer vorne kellnert und wem das Restaurant gehört oder wer vorne die Menschen begrüßt. Also vor allen Dingen als ich in London gelebt habe für ein Jahr, war es halt so richtig krass. Da habe ich für so eine Zeitarbeitsfirma gearbeitet. Und die Hostessen im kurzen Kleid waren halt blond und super schlank und standen vorne an der Tür. Dann die Kellnerinnen waren so wie ich, die meisten schwarz oder of color, aber im Studium oder in der Ausbildung. Und hinten in der Küche standen halt die Menschen, deren Englisch nicht so gut waren, auch oft ältere, auf jeden Fall Menschen, die nicht mehr in der Ausbildung waren, und das fand ich halt einfach krass, wie so Restaurants auch so klassenmäßig so durchstrukturiert sind. Und das ist natürlich nicht in allen so, aber auch in vielen in Hamburg.
Ja, ich finde das auch so, wie er das gemeint hat. Das ist die tiefe Bedeutung eigentlich. Aber weißt du, es gibt Menschen, die zum Beispiel in Hamburg, ne, die haben gar keine Ahnung, was Steindamm ist. Wirklich. Sie haben Steindamm noch nie besucht. Keine Ahnung.
Kannst du erzählen für Leute, die Hamburg nicht kennen, was der Steindamm ist?
Also Steindamm ist so eine berühmte Straße in Hamburg, wo es so viele arabische, türkische, persische Supermärkte gibt, Restaurants auch, wo man Lebensmittel auch einkaufen kann. Deswegen am meisten sieht man Menschen, die nicht aus Deutschland gekommen sind dort. Und ich merke, dass es wenige Deutsche immer dort sind. Habe ich das richtig beschreibt, oder? Es ist so.
Ja.
Ja, und ich meinte, ja, zum Beispiel, es gibt Menschen, die gar nicht Steindamm zum Beispiel kennen, obwohl sie in Deutschland geboren sind. Und vor diesen Menschen, es gibt so mega krasse Abstand zwischen ihm und dieser Kultur oder diese verschiedenen Kulturen. Und wenn ihr das aber probiert einmal ihn ist langweilig und geht ihr rein und isst was Indisch oder Türkisch oder Persisch oder Arabisch, dann und schmeckt ihm, dann sagt, ja, wieso, also dann diese komische Gefühle nach den anderen oder diese Abstand, diese riesige Abstand wird kurzer sein, ein bisschen. Ich meinte, ja, sie essen auch was Leckeres und das schmeckt mir auch, zum Beispiel, ihr wird so denken. Und das wird so vielleicht, ja, langsam, nicht das Problem komplett lösen, aber eher vernäht uns ein bisschen, also macht diese Strecke zwischen uns ein bisschen näher, meinte ich.
Also so Essen gegen Rassismus.
Ja, genau. Konzepte.
Also ja, also es gibt Menschen, die einfach gar keine Ahnung, was wir essen haben. Wirklich, haben gar keine Ahnung. Und also ich meinte nicht, dass sie rassistisch sind, ne? Aber sie sind so aufgewachsen, sie haben keine Ahnung, was wir essen. Sie haben nur was Deutsch gegessen, ne? Oder ja. Und ja, deswegen finde ich es in diesem Fall gut.
Aber dann lass uns das doch jetzt einfach als Gelegenheit nutzen, dass die Leute besser verstehen können, was wir gerne essen und vor allem auch, was du gerne isst. Du hast uns nämlich auch was mitgebracht.
So tasty! So tasty.
So lecker.
Ich habe euch heute Kibbe mitgebracht. Was ist Kibbe? Kibbe ist ein typisch und berühmtes Essen im Aleppo in Syrien. Es gibt verschiedene Arten vom Kibbe. Eine davon heißt Kibbe Bilzenie, das ist Kibbe auf dem Backblech. Und davor macht man aus Bulgur einen Teig. Man mischt feinen Bulgur mit Kreuz, Kümmel, Pfeffer, Salz und Wasser. Und in den Teig macht man normalerweise auch ein bisschen Hackfleisch oder, wenn man vegetarisch ist, ein bisschen Mehl, damit der Teig fest ist. Für die Füllung dunstet man in einer Pfanne Zwiebeln, dann gibt man Hackfleisch und Walnüsse dazu. Wenn man vegetarisch ist, dann nimmt man statt dem Hackfleisch einfach Soja, Granulat oder anderes veganes Hackfleisch und natürlich auch Walnüsse. Die Füllung würzt man dann mit Salz und schwarzem Pfeffer und gibt am Schluss Granatapfelsauce dazu. Dann streicht man die Hälfte von dem Bulgurteig auf ein Backblech, ungefähr einen halben Zentimeter dick oder 3 Millimeter. Davor verteilt man die Füllung. Und dann macht man wieder eine Schicht Bulgurteig darauf, so dass die ganze Füllung bedeckt ist. Dann schneidet man die Kibbe in Stücke, zum Beispiel in Quadrate. Dann legt man auf jedes Stück eine halbe geschälte Mandeln und backt das im Backofen. Und am besten, denn schmecken Kibbe frisch gebacken aus dem Ofen mit Ayran oder Tabule, genau, oder rote Beete Soße, schmeckt auch geil. Und guten Appetit!
It's so tasty!
Ich habe auf jeden Fall jetzt richtig krass Hunger auf Kibbe bekommen. Ich glaube, ich muss das auch bald irgendwie zum ersten Mal ausprobieren zu machen. Aber lass uns nochmal da weitermachen, wo wir gerade stehen geblieben sind, bevor wir angefangen haben, von Kibbe zu träumen. Und zwar waren wir bei Rassismus, Essen gegen Rassismus, dem neuen Konzept, und der Frage, ob das in einem Einwanderungsland wie Deutschland helfen kann, dass wir alle irgendwie friedlicher zusammenleben.
Wie stehst du dazu, Susanne?
Also ich glaube, das sind eigentlich zwei Sachen, die man da nebenher gucken muss, ne? Also auf der einen Seite ist das Problem natürlich, wie ihr beschrieben habt, in der Gastro, aber ich glaube, Es ist halt auch für mich, das gesamtgesellschaftlich zu betrachten und zu sagen, okay, also eigentlich muss ja das Ziel sein, dass alle irgendwie Teilhabe haben in ganz unterschiedlichen Branchen. Und dann ist es, also ich meine, es ist halt ein Problem, solange zum Beispiel Leute, die gerade neu nach Deutschland migriert sind oder POC oder schwarze Menschen vor allem in der Gastro arbeiten und das irgendwie so die einzige oder eine von wenigen Perspektiven ist, die man hat. Genau, aber ich glaube an sich ist es natürlich total schön zu merken, dass so eine Vielfalt entsteht. Und ich glaube, das ist eigentlich für mich mit einer der Gründe, warum ich deutsche Großstädte so liebenswert finde, weil es halt so schön ist, dass genau, dass es zum Beispiel auch essensmäßig eben so viele Möglichkeiten gibt. Und ich finde das schon krass, weil, also wenn ich mich so zurückerinnere, also ich weiß noch, ich komme mal wieder auf das Beispiel Falafel zurück. Nee,
das ist mein Beispiel.
Sorry, darf ich es kurz ausleihen? Also als ich so 12 war, glaube ich, hat meine Mutter, ich bin in der Nähe von Stuttgart aufgewachsen, damals in der Lokalzeitung gelesen, dass es jetzt in Stuttgart den ersten Falafelladen gibt. Und dann hat sie mich halt so gepackt und wir sind nach Stuttgart gefahren und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Falafel gegessen, weil sie das irgendwie von Reisen kannte. Genau, und genauso, also ich weiß auch voll viele Lebensmittel, also so wie du das vorhin erzählt hast, bei uns gab es früher auch nicht so oft persisches Essen. Und das lag, glaube ich, einmal schon daran, dass vor allem meine Mutter bei uns gekocht hat und auch wenn mein Vater gekocht hat, der auch einfach nicht immer Lust hatte, was Persisches zu kochen, sondern auch einfach Bock hatte, Spaghetti oder so zu machen. Aber ich glaube, es lag halt auch daran, dass einfach die Lebensmittel nicht zugänglich waren. Also wir sind halt, genau, ich bin in einer schwäbischen Kleinstadt aufgewachsen und da gab es halt keinen Steindamm und ich weiß auch gar nicht genau, wie der Steindamm vor 20 Jahren aussah, ehrlich gesagt, aber das war halt irgendwie für uns nicht so, dass man irgendwie überall die und die Gewürze und Kräuter und keine Ahnung kaufen konnte, sondern das hatten, also ganz viele Lebensmittel hatten wir nur, wenn uns gerade jemand besucht hatte von unseren Verwandten aus dem Iran und uns Sachen mitgebracht hat und dann hatten wir plötzlich getrocknete Limetten zum Kochen oder so, aber die wurden dann auch so ein bisschen rationiert, die haben dann so ein Jahr gehalten, dann waren die halt wieder alle und dann hatten wir das halt nicht, bis wieder jemand kam. Also ich glaube, dass genau, ist halt auch einfach voll die Frage, so welche Lebensmittel kann man überhaupt kaufen? Und in dem Sinne würde ich schon sagen, gerade für die Leute, die halt bestimmte Lebensmittel gerne kochen wollen, ist das natürlich eine super positive Entwicklung, dass es heute irgendwie zumindest in größeren Städten total normal ist, dass man sich ein Falafel-Sandwich kaufen kann und auch Zutaten, die man braucht für bestimmte Gerichte. Genau, aber ich glaube, es ist halt wichtig zu sehen, ob sich auch neben der Gastro in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen was verändert und ob man halt genauso gut, wenn man irgendwie gerade neu nach Deutschland migriert ist, in 5 Jahren Ingenieur sein kann, wie halt auch Dönerbudenbesitzer. So, und das ist, glaube ich, das Problem.
Ja,
ja, ja, voll.
Aber manchmal, was ich richtig schön finde, manchmal, wenn man zum so bestimmte Restaurante geht, findet heute die Mehrheit, die aus Deutschland gekommen sind, mehr als die deutsche Sprache nicht alles Muttersprache haben, das finde ich richtig cool. Also bei manchen Restauranten, manchmal merkt man das.
Weil du das Gefühl hast, dass es dann auch eben immer mehr von Deutschen angenommen wird.
Ja, genau. Also zum Beispiel ein Restaurant im vielleicht Steindamm oder Billstedt vor vielleicht 5 Jahren sieht man drin nur vielleicht ja, Menschen aus der Türkei oder aus Iran und so, ne? Und vor 10 Jahren vielleicht, oder vor 5 Jahren konnte man ja die Menschen sehen mit vielleicht 3% von Menschen, die deutsche Sprache als Muttersprache haben. Vor 10 Jahren konnte man das gar nicht sehen, waren nur Menschen, die nicht aus Deutschland gekommen sind. Aber heute, die Prozent ist viel mehr. Zum Beispiel vielleicht sieht man so 50% oder ein bisschen mehr manchmal bei manchen Restaurants, die richtig heute berühmt sind, mehr Deutsche drin. Und das ist eine gute Zeichen meinte ich, oder?
Ja, voll.
Zum Beispiel, wenn ich heute auf ein Line im Steinschanze stehe und möchte, ja wieder mein Beispiel, ein Sandwich Falafel esse, dann merkt man das, dass viele, die im Steinschanze wohnen, wollen Falafel essen und stehen so im Line.
Würdet ihr auch sagen, das ist ein gutes Zeichen?
Ja, ich glaube schon. Also, ich glaube schon. Also, ich glaube, mit so Berührungen zu Andersheit kommt natürlich auch ein Umdenken und Empathie mit sich, aber ja, ich glaube, alleine ein persönliches Umdenken ändert halt wenig an den politischen Verhältnissen, aber das ist ja auch okay, ne? Also, oder nein, das okay ist vielleicht falsch formuliert, aber irgendwie, ne, es ist auf jeden Fall eine voll schöne Entwicklung, irgendwie, dass ich jetzt, wo wir beim Steindamm sind, ich gehe da sehr gerne zu Baklava. Und der ist es ein Café, was sich vor ein paar Jahren da gegründet hat. Und am Anfang war das so ein Café, wo gefühlt alle Kanakinnen hingegangen sind. Also das war halt so ein Treffpunkt auf einmal. Ne? Da gab es total cooles, leckeres Gebäck, günstigen Tee und irgendwie kannten das auf einen Schlag alle Leute. Und dann so 3 Jahre später kannten das aber auch ganz viele von meinen weiß deutschen FreundInnen, weil sie das irgendwo mal gehört haben und das war total selbstverständlich, dass man da auch gemeinsam hingeht und das so. Ja, also und von daher glaube ich schon, dass es irgendwie eine gesellschaftliche Entwicklung anstoßen kann.
Also lieber Multikulti-Hipster als Nazi.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, also so, genau so, so gegensätzlich würde ich das vielleicht gar nicht formulieren wollen, aber.
Die Falafel heimlich essen.
Ja, genau.
Wir müssen so langsam auch schon zum Schluss kommen. Ahmad, du hast am Anfang erzählt, dass du erst relativ spät essen gelernt hast.
Was?
Also, du hast erzählt, dass du erst relativ spät kochen gelernt hast.
Ja.
Ich find's mega spannend, nochmal von euch allen zu hören. Wie habt ihr überhaupt kochen gelernt oder wie habt ihr angefangen zu kochen?
Also ja, ich musste eigentlich das lernen. Also für mich war das so am Anfang, weil ich in meinem Heimat wirklich, ich durfte in die Küche nicht rein, war nicht erlaubt von meiner Mutter und ich wollte das aber immer machen. Dann war im Ausland war für mich die gute Chance, dann habe ich alles zu probieren.
So geil.
Genau. Dann habe ich angefangen, was ich richtig lecker finde, zu recherchieren und die Rezepte zu machen und so. Und dann habe ich vor meine Freunde, die mit mir gewohnt haben, immer gekocht. Und die haben einmal zum Glück alles lecker gefunden. Und so habe ich angefangen. Und aber ja, nach so 1-2 Jahren habe ich mir gemerkt, dass es jetzt richtig mein Hobby ist. Ich genieße das, wenn ich in der Küche bin. Ich genieße das, wenn ich verschiedene Rezepte oder verschiedene, Gewürzel, ne, habe. So richtig, wie kann ich das beschreiben? Ist wie ein, nicht Beruf, aber das Ergebnis am Ende, meinte ich, nach so eine Stunde Arbeit in der Küche und danach was Leckeres zu essen. So.
Ja, das kann ich auf jeden Fall verstehen. Ich habe angefangen zu kochen, ich glaube wirklich so bewusst, in einem Jugendzentrum, in dem ich auch war. Das war halt so ein autonomes Jugendzentrum, ohne dass es da irgendwie Sozialarbeitende gab. Und da haben wir aber auch 2-mal die Woche gekocht und 1-mal im Monat auf einem Sonntag ein großes Buffet so zum Frühstücken vorbereitet. Das war irgendwie total schön. So, und so kam ich da irgendwie ein bisschen mehr in diese Verbindung, dass ich da halt irgendwie koche und dass ich da Spaß dran habe. Aber ich hatte ja auch schon erzählt, dass das irgendwie immer was war, was auch bei uns zu Hause stattfinden konnte und stattgefunden hat. So. Und deswegen, glaube ich, gab es da so ein generelles Interesse bei mir schon. Und dann habe ich halt irgendwann angefangen, beruflich zu kochen, weil ich auch irgendwie. Und ich glaube, das geht auch vielen so, dass sie da einfach in dem Moment wenig Alternativen haben. Also das habe ich auf der Berufsschule auch ganz viel gesehen, dass das ein Beruf ist, der von ganz vielen Leuten genutzt wird, die keinen Schulabschluss haben oder die andere Barrieren haben. Und da ist es, ja, und da kommen sie eben rein. Ja, und so kam ich dann dazu, beruflich zu kochen. Aber damit habe ich dann auch irgendwann wieder aufgehört. Das ist auch schön.
Und du, Miriam?
Ich habe gerade überlegt. Ich glaube, das ist eine Frage, die ich mir noch nie richtig gestellt habe. Ich glaube, ich habe einfach schon relativ früh zu Hause angefangen zu kochen, weil meine Mutter oder meine beiden Eltern waren dann auch beide Vollzeit tätig, irgendwann, als ich so 12 war. Und da musste ich halt auch mal alleine kochen. Also es ging halt nicht anders. Und dann aber natürlich, als ich ausgezogen bin, habe ich halt noch mal mehr auch von Freundinnen kochen gelernt und ja, von insgesamt Menschen, die um mich herum waren. Also wie man zum Beispiel korrekt Karotten schneidet. Danke, Hawaii. Genau, das dann irgendwie so im Laufe von auf verschiedenen WGs. Also das fand ich immer das Schöne an WGs, dass man von den anderen Menschen halt auch kochen lernt. Ja, genau, also gar nicht so ein fixer Moment, sondern eher so kontinuierlich.
Ich bin jetzt mega neugierig, wie schneidet man richtig Karotten?
Also ich meinte nicht richtig, man kann Karotten natürlich nicht falsch schneiden, aber wie man die in so ganz dünne Streifen schneidet, also dass man die erst so diagonal schneidet und dann so mit den Fingern so drauf und dann so ganz fein schneidet. Ich bin richtig schlecht darin, das zu erklären. Ich glaube, das müsste man auch einfach sehen.
Ich bin auf jeden Fall auch richtig schlecht darin, immer noch Sachen richtig gut klein zu schneiden. Auch schon so Zwiebeln finde ich immer noch schwierig.
Soll ich mal einen Workshop geben?
Bitte, bald Diaspora-Salon-Workshop Zwiebelschneiden, richtig. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart bei dieser ersten So Tasty-Folge. Genau, wenn ihr, die ihr uns jetzt zugehört habt, Spaß hattet und Lust habt, weiterzuhören, wir werden jetzt ungefähr jeden Monat eine neue Folge hochladen. Und wenn ihr Lust habt, uns auch zu erzählen, was Essen für euch bedeutet oder welche Themen ihr unbedingt gerne in diesem Podcast hören wollt, dann könnt ihr uns schreiben. Ihr findet den Diaspora-Salon auf Instagram und Facebook zum Beispiel und wir verlinken das auch nochmal in den Shownotes. Ja, vielen Dank, dass ihr alle da wart.
Danke, Susanne. Danke euch.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, danke euch. Schön.
Und bis bald.
Bis bald. Ciao, ciao.
Bis bald.
Bis bald. Tschüss.